ARD.
Weniger Steuern für Unternehmen, wie die Bundesregierung die Wirtschaft ankurbeln will.
Flüchtlingsboote auf dem Mittelmeer. Deutschland stoppt die Finanzierung der Seenotrettung.
Und Deutsche sind Europameister bei E-Bike-Käufen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen zusammen. Heute ist Freitag, der 27. Juni. Und wir sind Uli Spinrad und Philipp Lacomi.
Guten Morgen. Die Bundesregierung will die deutsche Wirtschaft ankurbeln und dafür wurde jetzt ein erster Schritt gemacht. Gestern hat der Bundestag nämlich ein milliardenschweres Steuerpaket verabschiedet, was Unternehmen finanziell entlasten soll.
Es handelt sich um ein neues Gesetz. Investitionsbooster nennt das die Bundesregierung. Der soll ab dem 1. Juli gelten und wir erklären euch jetzt mal kurz und knapp, was genau da drin steckt.
Wie der Name schon sagt, sollen Unternehmen dazu gebracht werden, wieder mehr zu investieren. Und es gibt drei zentrale Bestandteile in diesem Investitionsbooster. Punkt 1 sind Abschreibungen. Wenn Unternehmen neue Maschinen oder Geräte kaufen, können sie ja einen Teil der Anschaffungskosten von der Steuer absetzen. Das nennt man Abschreiben.
Ja, und in Zukunft können die Unternehmen schon im ersten Jahr nach einer Anschaffung bis zu 30% der Kosten direkt über die Steuer absetzen. Das ist vor allem schneller als bisher, weil die Firmen bislang nicht so viel schon direkt im ersten Jahr absetzen konnten, sondern das quasi über mehrere Jahre verteilen mussten bei ihrer Steuer. Erklärung.
Wir haben da mal noch ein Beispiel, wie sich das direkt auswirkt. Heiko Dittmer, der hat eine Firma in Berlin, die so Spezialteile für Kraftwerke herstellt. Und er sagt, durch die Steuerentlastung kauft er jetzt bald eine Maschine, über die er sonst vielleicht noch ein bisschen länger nachgedacht hätte.
Die Maschine, die wir im Auge haben, die wird ungefähr 500.000 Euro kosten. Wir können also im ersten Jahr 150.000 Euro abschreiben, statt vielleicht 50 oder sogar unter dem, was die normalen Abschreibungsregeln wären. Das ist ein erheblicher Unterschied.
Also der Vorteil ist, direkt nach dem Kauf wird die Steuerlast gesenkt, weil die Maschinen dann schon zu einem großen Teil abgeschrieben werden. Und ein positiver Nebeneffekt ist noch, dadurch haben die Unternehmen Spielraum für weitere Investitionen.
Damit kommen wir zu Punkt 2, der von der Grundidee, muss man sagen, relativ ähnlich ist. Wenn Firmen E-Autos kaufen, können sie in Zukunft 3/4 davon im ersten Jahr abschreiben. Das gilt für E-Autos bis 100.000 Euro. Da will die Bundesregierung die Unternehmen ebenfalls entlasten. Also wenn sie sich ein neues Auto kaufen und als Nebeneffekt natürlich auch die E-Auto-Käufe ankurbeln.
So, und Punkt 3 ist, es soll mehr Geld für Forschung und Entwicklung geben über eine Forschungszulage. Also wenn Unternehmen in den Bereich investiert haben, dann können sie sich in Zukunft mehr Geld davon zurückholen. Auch damit soll Innovation vorangetrieben werden.
Dieses gesamte Paket, dieser Investitionsbooster, wie er genannt wird, soll die Unternehmen von 2025 bis 2029 entlasten. Und bei diesem Booster wurde auch schon für die Zeit danach geplant, es soll weitere Erleichterungen geben. Da soll nämlich die Körperschaftssteuer sinken. Das ist die Steuer, die Unternehmen auf Grundlage ihres Einkommens zahlen. Momentan sind das 15%, 2032 sollen es dann nur noch 10% sein.
Wir haben es gerade ja schon mal bei dem Unternehmer aus Berlin gehört. Bei den Firmen kommt dieses Steuerpaket gut an. Die klagen ja jetzt schon sehr lange über die schwierige Situation in Deutschland. Aber es gibt beim Investitionsbooster auch einen klitzekleinen Haken.
Und zwar für Länder, Städte und Gemeinden, die haben ohnehin schon klamme Kassen, habt ihr ja vielleicht auch mitbekommen. Und wenn die Unternehmen dann weniger Steuern zahlen, kommt auch weniger in den Kassen der Länder und Kommunen an. Bei Städten und Gemeinden will der Bund die fehlenden Steuereinnahmen komplett erstatten und auch die Länder werden finanziell unterstützt.
Die Grünen und die Linken in der Opposition, die kritisieren dieses ganze Paket. Die haben nämlich Zweifel daran, dass die Firmen durch die neuen Regeln wirklich mehr investieren. Das Geld könne stattdessen ja zum Beispiel auch an Aktionäre ausgezahlt werden.
Das Gesetz ist am Donnerstag durch den Bundestag durchgekommen. Die Regeln sollen schon für Investitionen ab dem 1. Juli gelten. Die Bundesländer müssen zwar noch zustimmen, das gilt aber eher als Formsache, weil die sich auf das ganze Paket schon mit dem Bund geeinigt haben.
Unsere Kurznachrichten.
Der Bundestag hat die Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums gewählt. Das überwacht die Arbeit der Geheimdienste in Deutschland. Und die linken Abgeordnete Heidi Reicheneck hat nicht genug Stimmen bekommen, um da reinzukommen. Genau wie zwei AfD-Kandidaten. CSU- und CDU-Abgeordnete hatten vor der Wahl gesagt, Reicheneck sei ungeeignet für den Geheimdienstausschuss. Reicheneck selbst hat nach ihrer gescheiterten Wahl jetzt gesagt, die Union habe damit die Demokratie beschädigt.
In Bulgarien wird man voraussichtlich ab dem kommenden Jahr mit dem Euro bezahlen können. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich bei ihrem Treffen in Brüssel darauf geeinigt, dass Bulgarien die gemeinsame europäische Währung dann einführen darf. Bulgarien wäre dann das 21. Land mit dem Euro. Damit der Euro in Bulgarien kommen kann, müssen jetzt noch die EU-Finanzminister zustimmen. Das gilt dabei als Formsache.
Und letzte Meldung, der Schauspieler Jimmy Blue Ochsenknecht sitzt weiterhin im Gefängnis. Er war am Mittwoch am Hamburger Flughafen festgenommen worden, und zwar wegen eines internationalen Haftbefehls. Ochsenknecht wurde gesucht, weil er eine Rechnung über 14.000 Euro an ein Hotel in Österreich nicht gezahlt haben soll. Inzwischen ist das Geld angekommen, sagt der Hotelchef. Ochsenknecht hatte vor 2,5 Jahren seinen 30. Geburtstag über mehrere Tage dort gefeiert. Obwohl die Rechnung jetzt bezahlt ist, läuft das juristische Verfahren weiter. Die deutsche Justiz muss entscheiden, ob Ochsenknecht an Österreich ausgeliefert wird.
14.000 Euro für den 30. Geburtstag. Wow, ey, so viel habe ich de facto nicht ausgegeben.
Bei mir ist es im September soweit. Ich starte jetzt mal in die Kalkulation, wie ich auf diesen Wert kommen könnte.
Oh, ich bin gespannt. Das musst du dann auf jeden Fall nachreichen, die Quittung. Anderes Thema, über das wir reden müssen, das ziemlich polarisiert, nämlich die Seenotrettung, also die im Mittelmeer. Dabei geht es ja um Flüchtlinge, die in Schlauchbooten zum Beispiel oder in kleinen Fischerbooten versuchen, nach Europa zu kommen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben hier.
Europa hat keine Institution, die sich darum kümmert. Deshalb übernehmen private Organisationen die Seenotrettung. SOS Humanity, SOS Mediterranee, CI, die Namen habt ihr bestimmt schon mal in den Nachrichten gehört. Diese Organisationen finanzieren sich und ihre Schiffe vor allem durch Spenden, aber zumindest in Deutschland auch über Geld, das vom Staat kommt. Bis jetzt.
Genau, das Auswärtige Amt streicht nämlich die finanzielle Unterstützung für die zivile Seenotrettung im Mittelmeer. Letztes Jahr hat der Staat noch 2 Millionen Euro dazugetan und demnächst dann nichts mehr. Deutschland hat das übrigens als einziges EU-Land gemacht, also Geld dazugegeben.
Der Chef vom Auswärtigen Amt, der Außenminister Johann Wadephul von der CDU, sagt, dass die Seenotrettung indirekt Schleuserbanden das Geschäft ermögliche und deshalb will er dafür keine Steuergelder mehr ausgeben. Stattdessen müssten in den Herkunftsländern die Gründe bekämpft werden, warum die Menschen flüchten.
Mal kurz ein paar Zahlen, damit ihr wisst, über welche Dimensionen wir reden. Die Hilfsorganisationen selbst sagen, dass sie seit 2015 über 175.000 Menschen gerettet haben. Und die UN haben zusammengerechnet, dass im gleichen Zeitraum über 28.000 Menschen auf dem Mittelmeer gestorben oder verschwunden sind.
Politisch ist das immer schon umstritten mit der Seenotrettung. Die einen meinen, das zieht sogar noch Flüchtlinge an, weil sie wissen, dass sie gerettet werden. Die anderen meinen, nee, ist eine völkerrechtliche Verpflichtung, Menschen da zu helfen.
Ja, und dann gibt es auch noch Leute wie Tobi Schlegel. Er ist Moderator, arbeitet aber auch als Notfallsanitäter. Er hat auch schon mal auf so einem Seenotrettungsschiff mitgeholfen und ihm geht es erstmal um Menschlichkeit, wie er 2022 in einer Talkshow erzählt hat.
Wir müssten uns alle auf die kleinste gemeinsame Basis, menschliche Basis einigen. Menschen in Not, die drohen zu ertrinken, die retten wir erstmal. Bei allen migrationspolitischen Debatten, das muss die kleinste gemeinsame Basis sein. Und das wird einfach nicht erfüllt. Es gibt keine staatliche Seenotrettung. Die Hilfsorganisationen müssen das übernehmen. Es sind ganz oft keine Schiffe draußen. Es ertrinken Menschen. Und Europa schaut da einfach weg. Das ist ganz gruselig und finde ich zutiefst zynisch und menschenverachtend.
Experten sagen übrigens, dass es für die sogenannten Pull-Effekte, also dass Menschen wegen der Seenotrettung sogar noch ermutigt werden, übers Mittelmeer zu flüchten, dass es dafür keine Belege gibt. Das sagt sowohl die UNHCR, also das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, als auch die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex.
Wie gesagt, das Thema ist und bleibt umstritten. Politisch hat die Bundesregierung aber jetzt erstmal entschieden, dass die zivile Seenotrettung nicht mehr mit Geld unterstützt wird. Uli, wie fährst du eigentlich Fahrrad?
Also im Moment fahre ich gar nicht Fahrrad. Das geht noch nicht wegen meiner Knieverletzung.
Ja, stimmt.
Aber was meinst du denn mit wie?
Elektrisch oder nicht?
Beides tatsächlich. Also sowohl als auch. Ich habe ein normales Trekkingrad, aber ich habe auch ein E-Bike.
Okay, du bist also irgendwann umgestiegen.
Ja, oder ich mische. Sagen wir mal so.
Bei mir nur mit Muskelkraft bislang, aber du bist auf jeden Fall in guter Gesellschaft. Deutschland ist nämlich E-Bike-Hochburg.
Der erste Vorteil ist, dass ich nicht schwitze, wenn ich mit E-Bike fahre. Wenn ich mit meinem normalen Trekkingfahrrad fahre, dann schwitze ich, dann bin ich unter Umständen nass geschwitzt.
Ich bin also kein Fahrradfahrer, gebe ich ehrlich zu. Und beim E-Bike ist der Charme, man muss nicht viel treten und man kommt schnell ans Ziel. Das ist so meine Intention.
Wir haben ja jetzt einen Cruiser, sind damit viel unterwegs. Und dann ist es doch ein bisschen schwerer, hier rumzufahren und da lohnt sich das.
Also viele sagen ja immer, wer ein E-Bike fährt, der ist faul zum selber treten. Aber ein E-Bike ist wirklich Unterstützung einfach nur.
Wenn man einmal E-Bike gefahren hat, stellt man sich relativ schlecht wieder um auf ganz normales Fahren.
Nachvollziehbare Argumente auf jeden Fall. Die eine Frau hat gerade vom Cruiser gesprochen. Das ist ein Hersteller von diesen Fahrradanhängern für Kinder oder Hunde.
Kurz mal zur Erklärung, wenn wir hier über E-Bikes reden, dann meinen wir streng genommen Pedelecs, also Räder, die bis 25 km/h Motorunterstützung haben, die ohne Nummernschild, so eins habe ich zum Beispiel auch, unter anderem, weil wir auch so einen Anhänger haben für unsere Tochter, das macht wirklich das Ziehen einfacher. Mhm. Übrigens, das muss ich auch dazu sagen, viele Leute in meinem Umfeld, in meinem Alter haben auch ein E-Bike, also das Klischee, dass das nur Ältere haben, ich glaube, damit kann man längst aufräumen.
Ja, passt auch zu den aktuellen Zahlen. In keinem anderen Land in Europa werden so viele E-Bikes verkauft wie in Deutschland. Mit Abstand tatsächlich, das zeigt die Marktanalyse einer Unternehmensberatung. Fast die Hälfte des europäischen Umsatzes mit E-Bikes wird in Deutschland gemacht.
Tja, ist auch kein Wunder, wenn man sich die Anteile auf dem deutschen Markt anguckt. Inzwischen verkaufen die Händler nämlich mehr E-Bikes als Räder ohne Antrieb. 2 Millionen waren es letztes Jahr.
Es gibt viele ältere Personen, die halt mit diesem Rad jetzt Fahrrad fahren, weil halt die Motoren so stark sind, dass sie jeden Berg hochkommen. Und deswegen sind die E-Bike-Fahrer eigentlich die, die mehr fahren. Es macht mehr Spaß, man muss nicht jeden Tag trainieren, um dann irgendwo einen Berg hochzukommen, sondern jeder kann sich aufs Fahrrad setzen, wann er will, wie er will und kann einfach fahren und kann überall hinfahren, wo er will.
Das war ein Fahrradhändler aus dem Saarland und das Schöne nebenbei ist noch, die E-Bikes sind sogar günstiger geworden und zwar zum ersten Mal seit Jahren. Also klar, ein E-Bike kostet immer noch viel Geld, im Schnitt 2.650 €, aber die Räder haben letztes Jahr durchschnittlich 200 € weniger gekostet als noch 2023.
Ja. Also schon noch teuer, aber immer ein bisschen runtergegangen. Mehr E-Bikes bedeutet leider auch mehr Unfälle und mehr Todesopfer durch Fahrradunfälle. Viele Beteiligte sind 65 Jahre oder älter. So ein E-Bike ist aber natürlich auch schwieriger zu handeln. Mehr Gewicht, mehr Beschleunigung, mehr Geschwindigkeit.
Ja, da muss man sich wirklich dran gewöhnen, das kann ich bestätigen. Der ADAC, der bietet aber unter anderem zum Beispiel auch Fahrsicherheitstrainings für E-Bikes an, kann man also auch üben.
Ob Astrid aus Merzig im Saarland so eins gemacht hat, wissen wir nicht genau, aber sie pendelt jeden Tag mit dem E-Bike zur Arbeit. 14 Kilometer, ist schon eine ziemliche Ansage. Und dass das trotz Unterstützung noch anstrengend sein kann, hört man ihr an.
Gut, jetzt für die Strecke nach Losheim muss ich mich schon noch ein bisschen aufraffen, muss ich ja gestehen. Aber wenn ich dann losgefahren bin, denke ich, super. Also ich finde, da bin ich auch entspannter bei der Arbeit. Also erstmal macht es Spaß, ich fahre sogar gerne Fahrrad und ich finde eigentlich, dass das flexibelste Verkehrsmittel ist.
So, und wenn man dann noch von Pferden, die so fröhlich wiehern, begleitet wird auf dem Weg zur Arbeit, dann ist das doch wirklich volle, eine schöne Sache.
Volle Naturerfahrung. In Venedig ist in diesen Tagen kompletter Ausnahmezustand, denn heute feiert der Amazon-Gründer Jeff Bezos seine Hochzeit mit Lauren Sanchez.
Ja, und wie man das so macht als zweitreichster Mann der Welt, da wird nicht gespart, sondern ziemlich pompös aufgefahren.
Das ist klar, ja.
200 Promis sollen heute bei der Hochzeit dabei sein, unter anderem Oprah Winfrey, Leo DiCaprio, Kim Kardashian, Bill Gates, viele andere sind auch noch da. Bis zu 100 Privatjets sollen da wohl einfliegen.
Ich kann berichten, ich war vor 2 Monaten in Venedig im Urlaub und da war das bei so einer Touri-Führung tatsächlich schon Thema. Die Führerin hat uns also rumgeführt und hat dann aber auch erzählt, ja, hier wird Jeff Bezos dann im Juni sein, dass dann die halbe Stadt dicht sein wird, auch komplette Hotels ausgebucht sind. Und es ist jetzt anscheinend tatsächlich so, extremes Polizeiaufgebot, anscheinend sogar Militär. Viele Kanäle und natürlich die Veranstaltungsorte sind komplett gesperrt aufgrund der Feierlichkeiten. Und das ja während vor allem im Sommer der tägliche Touri-Wahnsinn mit 100.000 Touristen pro Tag in Venedig weitergeht.
Ja, da macht der Besuch gerade bestimmt besonders viel Spaß. Ja. Kleiner Fakt am Rande übrigens. Eine Nacht in der Suite, die Bezos am Canal Grande gebucht hat, die ist 226 Quadratmeter groß, die kostet 16.000 € die Nacht. Also Wahnsinn. Das ist mehr als der ganze 30. Geburtstag von Jimmy Blue Ochsenknecht in Österreich.
Muss man an der Stelle sagen. Aber gleichzeitig, Jeff Bezos hat ein geschätztes Vermögen von 230 Milliarden Dollar, also zahlt er, glaube ich, so aus seinem Münzfach von seinem Portemonnaie.
Es gibt auch Kritik gegen diese Hochzeit, das ist wenig überraschend, vor allem von Anwohnern, die finden das komplett übertrieben und werfen ihrem Bürgermeister vor, die Stadt zu verkaufen. Kann man wohl verstehen, wenn da alles dicht ist und auf den Dächern die Scharfschützen zu sehen sind. Und auch aus Umweltgründen wird diese Hochzeit kritisiert, weil halt die Menschen aus der ganzen Welt einfliegen. Ich habe es schon gesagt, ungefähr 100 Privatjets kommen.
Ja, Was ist eure Meinung dazu? Würden wir gerne mal wissen. Findet ihr, das kann sich Jeff Bezos schon mal gönnen? Oder seid ihr eher auf der Seite der Venezianer, die das irgendwie komplett bekloppt finden? Schreibt uns doch gerne mal oder schickt uns eine Sprachnachricht, würden wir uns sehr freuen. Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung.
Jo, und am Montag sind dann hier Moritz und Annika für euch da. Wir sagen erstmal schönes Wochenende, wenn ihr eins habt.
Lasst es euch gut gehen. Ciao.
Tschüssi.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.